generell eine Gerechtigkeit zu schaffen zwischen Jung und Alt.
Wie viele Leute zahlen aktuell überhaupt ins Rentensystem ein?
Ob es sich überhaupt noch lohnt oder ob die Rente überhaupt noch sicher ist?
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wake Up Futter fürs Hirn. Ich heiße Natascha.
Und ich bin die Perdita.
Und wir sprechen heute über das Thema Rente. Wir haben festgestellt, Rente ist ja für viele junge Menschen weit weg. Dabei ist es gerade ein ganz tagesaktuelles Thema. Die Rentenreform ist geplant, es sollen Änderungen gemacht werden. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, wir wollen heute mit euch einmal über das Thema Rente sprechen. Wichtig ist einfach zu überlegen, warum es eigentlich wichtig ist, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, wenn man eigentlich erst in 50 Jahren oder mehr in die Rente geht. Man denkt sich da als junger Mensch oft, das ist doch ein Problem für die Zukunft. Manchmal will man sich auch nicht damit beschäftigen, weil man vielleicht ein bisschen Angst vor dem Alter oder der Altersarmut hat, wenn man beispielsweise ältere Menschen auf der Straße sieht, die Pfandflaschen sammeln, oder man sieht vielleicht auch Berichte über Altersarmut auf Instagram. Und genau deswegen wollen wir das heute mit euch angehen und euch das Rentensystem einfach erklären und euch auch ein paar Vorschläge geben, wie ihr bereits jetzt handeln könnt oder Dinge, die ihr umsetzen könnt, damit ihr die Angst vor diesem komplexen System ein bisschen verliert.
Und ich glaube, was es einfach wichtig ist, je früher man versteht, wie das so mit der Vorsorge funktioniert, desto besser kann man sich im Hier und Heute darauf vorbereiten und desto mehr Möglichkeiten hat man dann später. Denn Rente funktioniert nicht nach dem Motto, ich arbeite und bekomme später automatisch genug Geld. Es gibt einfach viele Faktoren, von denen das abhängt, wie viel Geld du dann am Ende bekommst. Nämlich, wie lange hast du gearbeitet, wie viel Geld hast du verdient, wie viele Leute zahlen aktuell überhaupt ins Rentensystem ein und wie viele Leute beziehen Rente. Also davon hängt es natürlich ab, was am Ende rauskommt. Aber ich glaube, im ersten Schritt wollen wir uns einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, was ist das Rentensystem überhaupt? Wisst ihr einfach, was das ist? Und Natascha, vielleicht kannst du es einfach erklären.
Genau, wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Und zwar funktioniert das deutsche Rentensystem über ein Umlageverfahren. Einfach gesagt heißt es, die Beiträge, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen heute in die Rentenversicherung einzahlen, werden nicht angespart für sie selbst, sondern das Geld, das diese Menschen einzahlen, wird direkt genutzt, um für die Menschen, die jetzt in Rente sind, Geld zu bezahlen. Also die Leute, die heute im Ruhestand sind, bekommen das Geld, das jetzt die aktuell arbeitenden Menschen einzahlen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass es wie ein großes gemeinsames Konto funktioniert. Die arbeitende Generation zahlt auf dieses Konto ein und die ältere Generation bekommt daraus eben ihre Rente. Dafür gibt es auch einen Begriff, das Ganze nennt sich Generationenvertrag. Ihr dürft euch das aber nicht so vorstellen wie ein Blatt Papier oder einen Vertrag, der da unterschrieben wurde, sondern das ist einfach nur ein Begriff für die Idee, dass man Menschen unterstützt, die früher gearbeitet haben und die finanziert werden durch die Menschen, die jetzt arbeiten. Und das ganze System funktioniert halt nur unter der Voraussetzung, dass die nächste Generation dann dasselbe tut.
Das ist natürlich ein bisschen schwierig und warum das problematisch ist, darauf wollen wir später eingehen. Aber vielleicht einfach auch mal zum besseren Verständnis. Wer sammelt überhaupt Rentenansprüche? Also das heißt, dass du einen Anspruch hast, wenn du in Rente gehst, dass du dann auch Geld kriegst. Also wenn ihr arbeitet, zahlt ihr jeden Monat einen Betrag, so einen Beitrag in die Rentenversicherung ein. Und jetzt kann man nicht eine bestimmte Summe nennen, die ihr einzahlt, weil das hängt natürlich stark davon ab, wie hoch dein monatliches Einkommen ist. Grundsätzlich gilt das Prinzip, wer mehr verdient, muss auch mehr einzahlen und bekommt dann aber später auch eine höhere Rente. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel Beamte und Selbstständige müssen nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Die bekommen im Alter aber trotzdem Geld, also die Beamten vom Staat und die Selbstständigen hoffentlich durch das, was sie sich angespart haben oder zurückgelegt haben. Also derzeit beträgt der Rentenbeitragssatz 18,6% von deinem Bruttolohn. Also das, was du sozusagen grundsätzlich bekommen würdest, da werden ja Sozialabgaben abgezahlt. Also das wird dir vom Lohn abgezogen. und das passiert automatisch. Da kannst du gar keinen Einfluss drauf nehmen. Also diese Beträge müssen die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen einfach direkt weiterleiten. Aber es ist so, dass diese 18,6%, die zahlst du nicht alleine, sondern zur Hälfte kommt es von deinem Geld und zur anderen Hälfte kommt es vom Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber muss für deine Rente auch was einzahlen. Dann gibt's noch ein Wort, das finde ich auch immer ein bisschen sehr schwierig, habe ich am Anfang auch nicht verstanden, was es ist, die Beitragsbemessungsgrenze. Natascha, kannst du das vielleicht auch in einfachen Worten erklären?
Da gibt sozusagen sowas wie eine Obergrenze. Also wer besonders viel verdient, muss für das Einkommen, das über dieser Obergrenze liegt, also wenn man da drüber kommt, keine Beträge mehr zahlen. Das heißt aber auch, dass die spätere Rente eine Obergrenze hat. Also wir haben im Prinzip die Tatsache, dass die Beiträge vom Lohn abhängen. Das heißt, es gilt, je länger du arbeitest und je mehr du dabei verdienst, desto höher ist später die Rente. Es werden aber auch besondere Situationen beachtet, wie zum Beispiel Kindererziehungszeiten, Wehrdienst oder ein Bundesfreiwilligendienst.
Oh, das finde ich ja cool, ne? Dass also man im Bundesfreiwilligendienst auch Rentenansprüche sammeln kann, weil wir haben bei uns ja immer wieder Bundesfreiwilligendienstler. Bei uns im Podcast-Team gibt es einige, die sehr reisefreudig sind und auch mal eine Zeit im Ausland verbringen wollen. Die haben sich die Frage gestellt, sammle ich eigentlich in Deutschland Rentenansprüche, wenn ich vielleicht zum Beispiel im Ausland arbeite?
Da ist natürlich die Situation immer sehr individuell. Das muss man, glaube ich, auch für sich persönlich in Erfahrung bringen. Aber es besteht grundsätzlich auch immer die Möglichkeit, freiwillig Beiträge zu zahlen, sollte es nicht automatisch funktionieren, wenn ich eben in einer besonderen Situation bin, wie bei einem Arbeitsverhältnis im Ausland. Was es aber auch gibt, ist, dass während des Studiums bis zu 8 Jahre für die Rente angerechnet werden können. Zum Beispiel bei Studienzeiten im Ausland kann es auch eine Zeit sein, die angerechnet wird. Und um die Rente zu erhöhen, besteht eben die Möglichkeit, für Zeiten ab dem 16. Lebensjahr, die nicht angerechnet werden, freiwillig Beträge nachzuzahlen. Das könnt ihr machen bis zum Alter von 45 Jahren.
Also Leute, bis 45 könnt ihr noch ein bisschen drauf warten. Aber dann, spätestens dann, müsst ihr euch überlegen, will ich vielleicht dann noch so ein paar Jahre auf Sicherheit nachzahlen?
Dann gibt's natürlich auch für ganz viele Menschen die Frage, wie es eigentlich aussieht mit Heirat und Nichtarbeiten. Hast du da schon mal nachgeguckt, Perdita? Kannst du uns erklären, wie die Sache mit der Rente geregelt ist, wenn man verheiratet ist, aber nicht arbeitet? Welche Rentenansprüche habe ich dann?
Das kommt ein bisschen drauf an. Das ist grundsätzlich so, wenn du länger nicht arbeitest und nicht einzahlst, dann kriegst du das natürlich auch nicht in der Rente angerechnet, beziehungsweise kannst deine Rente nicht erhöhen. Aber ein wichtiger Punkt ist Kindererziehungszeiten. Wer ein Kind erzieht, erhält dafür Rentenansprüche. Auch wenn du in dieser Zeit nicht berufstätig warst und keine Rentenbeiträge durch deine Arbeit bezahlt hast. Für Kinder, die ab 1992 geboren wurden, werden pro Kind 3 Jahre Kindererziehungszeit als Pflichtbeitragszeit angerechnet. Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, sind es jedoch nur 2,5 Jahre. Also das heißt, Kindererziehungszeiten werden bei der Rente berücksichtigt. Dann ist noch ein weiterer Punkt die Witwen- oder die Witwerrente. Sie soll einfach den Partner, der zurückbleibt, finanziell absichern, wenn der eine Partner verstorben ist. Der Anspruch besteht grundsätzlich, wenn die Ehe mindestens 1 Jahr bestanden hat und der verstorbene Partner oder die verstorbene Partnerin die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat. So, nochmal kurz zusammengefasst. Also ihr müsst mindestens 1 Jahr verheiratet gewesen sein, sonst könnt ihr es gleich vergessen. Also das müsst ihr immer durchhalten. Dann ist es so, dass die eine Person, die verstorben ist, muss mindestens 5 Jahre gearbeitet haben und in die Rente eingezahlt haben. So, eine Ausnahme gibt's beispielsweise auch, wenn der Tod durch einen Unfall passiert ist. Jetzt wird's richtig kompliziert. Da unterscheidet man zwischen einer kleinen und einer großen Witwenrente. Die kleine oder die große Witwenrente wird in der Regel an die jüngeren Hinterbliebenen gezahlt und ist auf 2 Jahre begrenzt. Das ist die kleine. Die große Witwen- oder Witwerrente erhalten Personen dauerhaft, aber dazu müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel, du musst ein bestimmtes Alter erfüllt haben oder ein Kind erziehen. Und die Frage ist, wie viel Geld kriegst du dann von der Rente deines verstorbenen Partners oder deiner verstorbenen Partnerin? Kriegst du da das ganze Geld? Nee, du kriegst nur 55% von dem. Früher waren die Sachen ein bisschen anders geregelt, deswegen gelten für ältere Paare noch andere Sätze, weil damals galten andere Gesetze. Das ist bei der Rente und auch bei den Scheidungen kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Anspruch auf Leistungen bestehen. Und seitdem es auch die eingetragenen Lebenspartnerschaften gibt, gilt es auch. Aber wie genau das wiederum funktioniert, das erklärt jetzt mal die Natascha.
Genau, wie man an den ganzen Ausführungen schon sieht, das System ist stetig im Wandel und entwickelt sich weiter. Und ein Begriff, den wir uns da eben auch noch für die eingetragenen Lebenspartnerschaften anschauen müssen, ist das Rentensplitting. Und das bedeutet ganz einfach, dass beide Partner sich entscheiden können, dass sie die Rentneransprüche, die sie während ihrer Zeit, in der sie eben zusammen waren, untereinander aufteilen können. Einfach gesagt heißt es, die Person, die höhere Rentenansprüche hat, gibt einfach ein bisschen etwas an die zweite Person, also an seinen oder ihren Partner, Partnerin ab, der die weniger Rentenansprüche hat. Und damit haben sie sozusagen einen gleich verteilten Rentenanspruch für ihr gemeinsames restliches Leben. Allerdings haben wir bei der Recherche auch festgestellt, dass das nicht automatisch der Fall ist, dass das positiv zu werten ist. Also man muss sich das auch wieder von Fall für Fall direkt angucken. Es passiert auch nicht automatisch, sondern man muss es beantragen. Und wie gesagt, die Recherche zeigt, es ist sehr ratsam, sich das genau anzugucken, ob sich das wirklich für das individuelle Paar oder für euch dann auch lohnt, weil es nicht für jedes Paar lohnenswert ist.
Wie gesagt, bei Scheidungen ist auch nochmal so das Thema, das ist dann auch so ein bisschen Verhandlung, wie die Scheidung dann getrennt wird. Sozusagen, da wird dann auch diskutiert, wie viele Ansprüche von der Rente werden übertragen. War in meinem Fall der Fall, also ich konnte da nicht drauf verzichten, sondern der Richter hat gesagt, nee, sie haben da auch noch ein bisschen Anspruch auf die Rentenansprüche, die in dieser Zeit der Ehe entstanden sind und hat dann was zugesprochen. Aber das ist dann wieder eine andere Hausnummer.
Ja, das stimmt. Man sieht, es ist ganz, ganz individuell und man muss es einfach Fall für Fall angucken. Und wir haben halt auch festgestellt, dass es ja vor allen Dingen auch über verschiedene Faktoren geht. Also wir haben Rentenpunkte und Beitragsjahre, die da eine ganz große Rolle spielen. Da können wir euch gerne auch nochmal so die wichtigsten Punkte nennen. Und zwar gibt es verschiedene Faktoren. Insgesamt haben wir festgestellt, gibt es 4. Einmal den Zugangsfaktor, also es geht sehr darum, wann man in die Rente eintritt. Wenn man ganz genau zu dem Zeitpunkt eintritt, wo offiziell auch das Rentenalter angesetzt ist, ist der Faktor 1. Wenn man früher als das gedachte Alter in Rente geht, liegt der Faktor unter 1. Und später, also wenn man länger arbeitet, als der Staat das will, dann liegt der Faktor über 1. Dann gibt es noch den Rentenwert. Das ist der Betrag, der ein Rentenpunkt wert ist und das orientiert sich am Durchschnittseinkommen. Und es gibt noch den Rentenartfaktor, das heißt, es wird eben unterschieden, wie wir gerade gesprochen haben, zwischen der normalen Altersrente oder eben der Witwen- oder Waisenrente. Und die Rentenpunkte, was eigentlich das Relevanteste sind, sagt einfach, es geht darum, wie viel du verdient hast im Vergleich zum Durchschnitt von den Menschen in Deutschland. Und wenn du ungefähr so viel verdient hast wie der Durchschnitt, bekommst du für ein Jahr Arbeit ungefähr einen Rentenpunkt. Wenn du weniger verdienst, bekommst du weniger Punkte. Und wenn du mehr verdienst, bekommst du mehr Punkte, bis eben zu dieser Beitragsbemessungsgrenze, über die wir vorhin schon gesprochen haben.
Boah, das ist ganz schön happig, von was das alles abhängt. Also nochmal, ich fasse das so immer mal für mich so immer ganz kurz zusammen. Also du musst halt drauf achten, dass du so ein bisschen so viel verdienst wie im Durchschnitt, dass du auf genügend Rentenpunkte kommst,
genau. Ne,
dass dann einfach deine Rente auch hoch genug ist. Und du musst natürlich auch gucken, wie lange muss ich arbeiten, um so diese Durchschnittsrente zu bekommen. So, und ich habe dann mal wirklich geschaut, weil das betrifft mich ja dann auch selber, so, wo ich dann gedacht habe, wow, wie viele Jahre muss ich denn zusammenkriegen, damit ich überhaupt Anspruch auf so eine reguläre, nicht gekürzte Rente habe. Und das sind 45 Beitragsjahre. Also, und das ist echt happig gerade, wenn ihr euch vorstellt, jetzt wie es in meinem Fall, ich habe auch noch ein bisschen länger studiert, hat mir ja so viel Spaß gemacht. Dann habe ich auf Honorarbasis gearbeitet. Es hat lange gedauert, bis ich den ersten versicherungspflichtigen Job hatte. Also das heißt, ich habe eigentlich relativ spät gestartet. Und ich glaube, dass das einfach bei ganz vielen so ist. Wenn du dann dir vorstellst, mit 30 fängst du an mit deinem ersten sozialversicherungspflichtigen Job und dann musst du 45 Jahre arbeiten. Also du musst 75 bis 75 arbeiten, damit du das bekommst. Das
Das
ist
wird schon
schon
sehr
krass.
eng.
Das wird schon sehr, sehr eng. Aber ich habe das erlebt, das jetzt immer mehr, dass einfach Leute, früher haben wir ja gesagt mit 65, jetzt ist aktuell, glaube ich, mit 67, ne? Und da merke ich, manche packen das eigentlich gar nicht mehr, wo die merken, ich schaffe das überhaupt nicht mehr, diese volle Leistung zu bringen und wird einfach gerne einfach jetzt früher in Rente gehen und ist mir dann nehme ich halt Abschläge. Das ist mir jetzt egal, ich will jetzt früher aufhören. Das kann man erst machen, wenn man 35 Jahre zusammen hat. Also,
Ja.
ne, wenn ihr mit 30 erst anfangt, ne, dann könnt ihr euch vorstellen, dann musst du trotzdem bis 65, dass es überhaupt funktioniert. Also, das ist wirklich, deswegen sind so Sachen einfach ganz wichtig. Also, deswegen fand ich das jetzt auch spannend rauszufinden, das Bundesfreiwilligendienst, ne, dass du dir da auch Ansprüche erwirbst und auch wenn du studierst oder eine Ausbildung machst und so, das wird alles auch noch berechnet und ihr merkt, manchmal kann das entscheidend sein. Also ich habe eine Freundin gehabt, die war 64 und hat einfach gemerkt, ich will nicht mehr in die Arbeit gehen. Ich schaff das nicht mehr. Und wenn du dann Abschläge kriegst, das bedeutet ja, die Abschläge sind für den Rest des Lebens. Deswegen kann das manchmal essentiell sein, ob du dann auf deine 45 Jahre kommst.
Viele haben ja auch so eine Vorstufe, ne? Also gerade wenn man studiert oder vielleicht auch in anderen Situationen, haben ja ganz viele erstmal so eine Zwischenstufe, dass sie auch in Minijobs arbeiten. Kannst du uns da vielleicht mal erzählen, Perdita, wie es denn mit Minijobs und Rente so aussieht?
Ja, das ist, glaube ich, etwas, was Minijobs sind ja sehr, sehr weit verbreitet und das ist ja auch jetzt aktuell in der Diskussion. Deswegen können wir euch jetzt nur sagen, wie es aktuell ist, weil das soll sich ja auch ändern. Es ist so, ihr könnt entscheiden beim Minijob, ob ihr bei dem Minijob in die Rente einzahlen wollt, freiwillig, oder ob ihr sagt, nee, also Minijob ist eh so wenig Geld, ja, das will ich alles selber haben. Das sollen sie mir mal hübsch auszahlen. Dann hast du erstmal mehr Cash in der Tasche. Aber, wie wir jetzt gerade eben gesagt haben, du verlierst halt auch die Zeit für deine Rentenansprüche. Also das heißt, das kann sich schon, gerade wenn ihr länger in Minijobs arbeitet, kann das essentiell sein. Denn die Beschäftigungszeit aus einem versicherungspflichtigen Minijob wird sowohl bei den Wartezeiten für Altersrenten als auch bei der Erwerbsminderungsrente. Das kann zum Beispiel sowas in der Erwerbsminderungsrente, ist ja schon wieder ein neuer Begriff. Erwerbsminderungsrente heißt, du gehst halt früher in Rente, weil du nicht mehr arbeiten kannst. Zum Beispiel, du hattest einen schweren Unfall oder eine ganz schwierige Krankheit und beim Amtsarzt wird festgestellt, die Person ist nicht mehr arbeitsfähig. Die kann gar nicht mehr arbeiten, die wird in Rente geschickt. So. Und dann kommen ja die meisten dann nicht auf ihre 45 Jahre. Und dann wird halt deine Rente auch gemindert. Aber wenn du vorher durch Minijob da was eingezahlt hast, kann sich das finanziell rechnen. Also zum Beispiel bei einem Monatsverdienst von 603 Euro steigt die monatliche Rente nach einem Jahr im Minijob derzeit um 5 Euro.
Das ist auf jeden Fall etwas, was man mit in Betracht ziehen sollte, ne? Also wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, wir können natürlich jetzt nur auf den aktuellen Stand der Dinge gucken, weil eben gerade in der Politik diskutiert wird, dass der Minijob, so wie er jetzt besteht, abgeschafft wird. Aktuell ist irgendwie die Idee, dass alle, die einen Minijob machen, in die Rentenkasse einzahlen sollen. Und das hat dann natürlich auch die Folge, wie Perdita schon gesagt hat, dass am Ende das Ergebnis auf dem Konto geringer ausfallen wird. Was es aber eventuell als Ausnahme geben soll, ist, dass es nicht für Schülerinnen und Schüler gilt. Wichtig ist, dass wir einfach daran denken, dass bei allen Menschen, egal in welcher Situation sie sind, am Ende diese gesetzliche Rente nicht ausreichen wird, um das Leben, so wie man es leben möchte, wenn man dann endlich nicht mehr arbeiten muss und in Rente ist, zu finanzieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, auch zusätzlich noch privat oder über den Arbeitgeber vorzusorgen. Und wir haben eben jetzt auch festgestellt, dass es wichtig ist zu verstehen, warum das Rentensystem, so wie es jetzt aktuell besteht, unter Druck gerät und uns anzugucken, ob sich es überhaupt noch lohnt oder ob die Rente überhaupt noch sicher ist. Da lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick in die Geschichte. Perdita, erzählst du uns einfach mal, wie die Rente eigentlich entstanden ist.
Also bevor ich da anfange, ich habe noch immer den Satz von Norbert Blüm im Kopf, die Rente ist sicher. Sie ist nicht sicher. Also, aber bevor ich erstmal anfange zu sagen, warum sie jetzt unter Druck geschieht, finde ich, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte eigentlich, so eine gesetzliche Rentenversicherung. Und in Deutschland wurde in einer etwas anderen Form als heute, wurde die Rentenversicherung, höre und staune, 1889 eingeführt.
Wahnsinn.
Also vor mehr als 130 Jahren. Also das war damals schon sensationell. Und zwar war Deutschland damals mitten in der Phase der Industrialisierung. Also das ist die Zeit, wo die ganzen Fabriken entstanden, wo Fabrikarbeiter arbeiteten. Und die Menschen arbeiten, also jetzt haben wir Arbeitsschutz und Abgase müssen kontrolliert werden und frag mich was, aber in Zeiten der Industrialisierung war das ja den Arbeitgebern sowas von Schnuppe. Und das heißt, die Menschen arbeiteten unter extrem schweren Bedingungen, sie hatten extrem lange Arbeitszeiten, also 60-Stunden-Woche, Leute. Die hatten wenig Absicherung, also wenn dir zum Beispiel, wenn du einen Arbeitsunfall hattest, Arm war ab, Pech gehabt. Dann hast du halt am nächsten Tag einfach kein Geld mehr gekriegt. Und dann natürlich auch durftest nicht krank werden. Und auch im Alter hast du nichts bekommen ohne Einkommen. Und wenn du jetzt nicht genügend Kinder hattest, die dich dann versorgt haben, dann sah es für dich aber echt zappenduster aus. Und der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck führte deshalb als eine der ersten staatlichen Sozialversicherungen der Welt ein. Also das ist etwas, wo wir in Deutschland wirklich, wirklich stolz drauf sein können. Und zwar seine Idee, wer arbeitet, zahlt einen kleinen Betrag ein und bekommt später die Unterstützung, wenn es nicht reicht, aus der eigenen Arbeitskraft genügend Geld zu verdienen. Aber die Rente sah jetzt ganz anders aus, als wir sie heute sehen. Also man bekam die erst, wenn man 70 war und unter den bescheidenen Arbeitsbedingungen, unter denen die meisten gelebt haben und auch die Lebensbedingungen waren natürlich viel krasser und auch die Gesundheitsvorsorge. Die meisten Leute haben es ja nicht bis 70 geschafft. Also deswegen sozusagen ließ sich das System noch finanzieren. Aber die Rentenversicherung erlebte dann eine große Veränderung im Zweiten Weltkrieg.
Genau, da haben wir natürlich auch wieder ein sehr einschneidendes geschichtliches Erlebnis. Und zwar wurden da viele Gelder auch veruntreut. Das heißt, wir hatten im Prinzip große Teile des Vermögens von Rentenversicherungen, die in Reichsanleihen angelegt wurden. Und Hitler hat damit seine Kriegsvorbereitungen finanziert. Und was auch ein sehr trauriger und schlimmer Aspekt aus der Zeit ist, dass sogar die Rentenversicherung nicht von Ideen des Nationalsozialismus verschont blieb. Man hat damals die jüdische Bevölkerung und auch andere verfolgte Personengruppen von ihren Leistungsansprüchen beraubt. Damit versteht sich natürlich von selbst, dass nach Ende des Zweiten Weltkriegs das ganze Rentensystem grundlegend neu gemacht werden musste, weil es so nicht mehr funktioniert hat. Eine der wichtigsten Veränderungen kam mit einer Rentenreform und zwar 1957 und das ist das heutige Umlageverfahren. Wie wir schon gesprochen hatten, bedeutet das einfach, dass die Beiträge der Menschen, die jetzt arbeiten, die Rente der Menschen im Ruhestand finanziert. Und dieser Generationenvertrag, über den wir da auch schon gesprochen haben, trägt eben genau dazu bei, dass das System jetzt unter Druck gerät. Das System ist zwar immer wieder angepasst worden, zum Beispiel jetzt auch, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, die Einführung der Rente ab 67, das war nicht immer so, das Alter wurde immer weiter nach oben gesetzt oder eben die Möglichkeit, dass es zusätzliche private Vorsorge gibt. Perdita, du hast vorhin schon angesprochen, wir haben gesagt, wir wollen uns das mit dem Problem und warum das System unter Druck gerät einmal genauer anschauen. Magst du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
Ich hoffe, wir haben ganz viele junge Zuhörer, weil letztendlich entsteht das Problem wegen der jüngeren Bevölkerung, weil die werden immer weniger. Und die Gruppe der Menschen, die älter sind und in Rente gehen, werden immer mehr. Und dann ist natürlich klar, dass immer weniger Leute müssen für immer mehr Leute Geld bezahlen, damit die ihre Rente bekommen können. Und das System war ja früher anders. Da waren, gab es wenig ältere Leute. Also müssen wir vorstellen, es war ja Nachkriegszeit, sind ja auch ganz viele gestorben. Das muss man sagen. Also es gab nicht so viele ältere Leute. Aber jetzt aktuell ist es so, die Menschen leben länger. Es gibt weniger Kinder, also weniger junge Menschen. Und gerade jetzt wird es ganz kritisch, weil die Babyboomer gehen in Rente. Also nach Kriegszeit, so nach und nach, haben die Leute erstmal gewartet, bis sie Kinder gekriegt haben, weil es gab einfach total wenig und so. Aber dann in den 60er Jahren ging es den Leuten besser und das waren die geburtenstarken Jahrgänge. Also das heißt, wo einfach ganz viele Kinder geboren worden sind. Leute, wenn ihr da eine neue Klasse angefangen habt, also da gab es 5, 6, 7 Parallelklassen. Jetzt, ne, rangeln die Schule, kriege ich noch eine Klasse voll und so, ne, und können wir überhaupt unsere Schule weiterführen? Schulen werden zusammengelegt. Also das zeigt euch einfach auf, es werden immer weniger, die einzahlen. Und jetzt muss man auch sagen, dass die Erwerbssituation von jungen Menschen auch immer schwieriger wird. Dass du wirklich einen sozialversicherungspflichtigen Job kriegst, der Vollzeit ist und den du dauerhaft hast. Also wir haben ja auch über die Zukunft der Berufe und sowas geredet. Das ist ja nicht mehr die Realität. Also früher war das so, du hast halt in einem Job angefangen, da warst du dann 40 Jahre. Aber das ist ja in der heutigen Arbeitswelt überhaupt nicht mehr so. Oder du hast dann Zeiten, wo wieder was ausfällt oder du Teilzeit arbeiten musst oder 1000 Praktika, bevor du wieder einen Job kriegst oder so. Ne? Also da sind einfach viele, viele Lücken vielleicht auch dabei. Und das bedeutet ja, dass weniger Geld ins System eingezahlt wird. Und hinzu kommt einfach noch, dass sich auch die Einstellung von Leuten zum Arbeiten verändert hat. Die ältere Generation, schaffe, du musst immer ein Häusle bauen, du musst sparen, ne, du musst, also da war das selbstverständlich. Und heute gibt es immer mehr Menschen, die sagen, ich will ja nicht kaputt arbeiten, also ich will nicht 40 Stunden arbeiten, sondern ich habe lieber weniger Geld, aber dafür bessere Lebensqualität. Das heißt dann natürlich auch wieder, dass von den wenigen, die überhaupt einzahlen können, zahlen halt die dann auch nicht so viel ein. Weil das ist klar, wenn du nur 30 Stunden arbeitest oder 20 Stunden arbeitest, zahlst natürlich auch weniger Rentenversicherungen ein. Das bringt natürlich ein System extrem unter Druck. Und man muss ja sagen, die Rentner von heute beziehen ja auch länger ihr Geld. Also ich habe ja vorhin erzählt, in den Zeiten der Industrialisierung sind die Leute oft nicht 70 geworden.
Das ist natürlich grundsätzlich auch eine gute Nachricht, ne, dass wir Menschen jetzt länger leben und gesünder leben im Regelfall. Das Problem, was aber mit diesem System dann eben sich zeigt, ist, das Ganze muss halt auch finanziert werden. Früher sind, grob gesagt, die Menschen vorher weggestorben. Jetzt leben wir glücklicherweise länger und müssen auch länger finanziert werden. Wir haben dann auch schon festgestellt, dass in den 60er Jahren, wie Perdita gesagt hat, bezüglich denen ja, weniger Menschen, die einzahlen. Früher war es so, dass für einen Rentner 6 arbeitende Menschen eingezahlt haben. Heute sind es nur noch knapp 2 Personen. Und genau deswegen steht jetzt eben die Regierung vor der Aufgabe, da eine Alternative zu finden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die da diskutiert werden. Also zum einen wird überlegt, ob das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gebunden wird, wobei ich mir da noch die Frage stelle, wie das genau abgeschätzt wird. Ja, da sieht man mal, dass die Entscheidungen wirklich nicht einfach sind. Weil gerade da ist es ja auch so, dass es gibt ja jetzt schon Menschen, die eben mit 65 sagen, ich kann nicht mehr und eigentlich will ich nicht mehr arbeiten. Und wenn sich das noch weiter nach oben orientiert, ist natürlich vielen Menschen nicht geholfen. Da gibt es noch eine zweite Variante, nämlich wird überlegt, dass alle einzahlen sollen, nämlich auch die Beamten. Wir haben ja vorher schon gehört, dass die ausgeschlossen sind und nicht einzahlen müssen, obwohl sie am Ende auch Geld bekommen. Dann wird überlegt, dass irgendwie noch andere Mittel zur Finanzierung hinzugenommen werden, zum Beispiel Unternehmensgewinne, also dass die Unternehmen zur Kasse gebeten werden.
Fände ich gut.
Ja, genau, die hätten bestimmt auch ein bisschen was abzugeben. Und das letzte wäre noch eine aktienbasierte Rente. Das heißt, der Staat legt Geld an, das sich dann eben über die Jahre vermehren soll und damit dann mehr Geld für die Rente zur Verfügung steht. Da haben wir aber natürlich auch wieder einen Risikoeffekt, nämlich ist der Erfolg davon sehr abhängig von der allgemeinen Entwicklung des Kapitalmarktes, also im Endeffekt, wie viel Geld in der Wirtschaft erwirtschaftet wird und ob das stabil ist oder ob man damit Geld verliert, wenn man da investiert. Und es ist auch nur langfristigen Effekt, weil sowas mit eben Finanzierungen braucht Zeit, damit es wirklich eine positive Wirkung hat.
Wow, und da wird mir ja schon ein bisschen übel, ne? Da muss man ja nur eine Weltwirtschaftskrise haben, ne? Und alles Geld ist weg. Zack. Also das muss man ja wirklich sagen. Gerade das ist ja auch so ein Thema, warum auch Menschen unter Druck stehen. Also ich würde jetzt mal gerne was beleuchten, was mich wirklich aus meinem persönlichen Umfeld dann auch beschäftigt hat. Also Selbstständige, die müssen ja selber Vorsorge tragen. Und da ist zum Beispiel so das Thema, in Aktien anzulegen und dann langfristig mit den Gewinnen deine Rente zu finanzieren. Und in meinem Bekanntenkreis gibt es eine Person, die hat das gemacht, hat sich auch seriös beraten lassen von so einem Banktypen. Der hat sie falsch beraten und das ganze Geld ist weg, weil das war Risiko. Ja, und es war auf das falsche Pferd gesetzt und dann war alles Geld weg. Und dann wird's für Selbstständige nämlich richtig, richtig krass, weil ja, die müssen dann alles selber finanzieren, auch Krankenversicherung und ihre Sachen und Wahnsinn. Haben halt keinen Anspruch auf Rente. Und wenn du dein ganzes Leben lang selbstständig warst, hast die ganze Zeit gerackert und hat halt nicht gereicht, um genügend vorzusorgen, dann bist du dann von Sozialhilfe, Bürgergeld, sowas abhängig, weil, obwohl du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast. Also das ist schon schwierig, aber man muss auch sagen, darüber haben wir ja auch schon geredet, über den Gender Pay Gap, dass einfach ganz viele Frauen einfach eine extrem niedrige Rente haben. Weil sie A, wegen den Kindererziehungszeiten oder länger zu Hause waren, dass sie in Jobs arbeiten, wo man nicht so viel Geld verdient und dann oft Teilzeitregelungen sind, um einfach Familie und Beruf besser zu vereinbaren. Und man muss natürlich auch sagen, alle Menschen, die niedrige Einkünfte haben. Je weniger du verdienst, desto geringer wird nachher auch deine Rente sein. Und deswegen beschäftigt die Leute natürlich auch das Thema Rente so, wenn die sich ausrechnen. Und ich kann euch das persönlich sagen, ich arbeite eigentlich extrem viel schon mein ganzes Leben lang. Aber die ersten Jahre wirklich nur so Honorarbasis. Und dann habe ich irgendwann mal so meinen ersten Rentenbescheid gekriegt. Und da steht wirklich drauf, also wenn dir jetzt was passiert, also du gar nicht mehr arbeiten kannst, wie hoch wäre dann dein Rentenanspruch? Und Leute, ich war, glaube ich, bei, keine Ahnung, 350 Euro. Und dann, wenn du so weitermachst, dann ging die Zahl nach unten. Ja. Und da habe ich dann auch gedacht, so, boah, Scheibenkleister, ne? Also ich arbeite eigentlich die ganze Zeit wie verrückt, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem Alter, wo ich gar nicht mehr arbeiten kann. Und deswegen, glaube ich, sieht man so viele ältere Menschen plötzlich, die nach Flaschen sammeln oder noch versuchen, irgendwie arbeiten zu gehen, weil einfach die Rente nicht reicht. Oder auch bei der Tafel kommen immer mehr Menschen, wo einfach die Rente so niedrig ist. Deswegen, also es ist dann auch etwas, was für die Menschen dann einfach über sehr, 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 sehr viele Jahre dann einfach sehr lebenseinschneidend und einschränkend ist. Gut, jetzt wollen wir mal das Thema wechseln. Also es war jetzt schon ein bisschen düster. Also wir haben ja in unserem Team wirklich viele dabei, die gerne ins Ausland gehen und Auslandssemester machen oder einen längeren Aufenthalt in einem anderen Land und so. Da kam natürlich die Frage auf, wie ist es denn in anderen Ländern mit der Rente so? Wie regeln die das denn? Haben die auch so ein ähnliches System wie in Deutschland oder ist da vielleicht auch ein bisschen anders?
Ja, da haben wir auch schon ein paar unterschiedliche Ansätze gefunden in den anderen Ländern. Zum Beispiel die Niederlande, Portugal und Schweden. Da ist es so, wie wir gerade schon gesprochen haben, dass das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt ist, was eben jetzt bei uns auch zur Diskussion steht. In Österreich haben wir die zweite Variante, die jetzt auch bei uns diskutiert wird, nämlich dass Beamte in die Rentenversicherung mit einbezahlen. Und was hier auch noch der Fall ist, ist, dass der Arbeitgeber mehr einzahlt als der Arbeitnehmer, was halt die einzelne Person entlastet. Wir haben ja bei uns gesagt, bei uns ist es 50-50 in Deutschland, die Aufteilung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Hier zahlt der Arbeitgeber mehr ein. Und das Thema aktienbasierte Rente, wo wir gerade drüber gesprochen haben, gibt es zum Teil auch schon in Schweden, den Niederlanden und in Norwegen.
Jetzt ist natürlich die Frage, Leute, was macht ihr jetzt mit diesem ganzen Wissen? Also das ist natürlich klar, ich stelle mir jetzt vor, bist 18 und dann sollst du jetzt über die Rente nachdenken, ist schon ein bisschen schwierig. Und dann sozusagen fürs gesamte Leben zu planen. Aber ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist. Ich hoffe, dass wir euch in der Folge schon mal deutlich gemacht haben, mach dir Gedanken darüber. Und mach dir Gedanken darüber, was du mit deinem Geld machst. Weil wenn du dein Geld im Hier und Jetzt komplett verballerst, vielleicht nicht genügend Ansprüche erwirbst, also dann kann kann das Leben im Alter wirklich sehr, sehr anstrengend sein, wenn man einfach an allem rumknapsen muss. Also das geht einfach uns auch ein bisschen darum, dass ihr so ein bisschen Verständnis dafür entwickelt, was ich machen muss. Aber es geht auch nicht darum, dass ihr jetzt hier riesen Fettkohle macht. Aber ich hoffe, wir haben euch deutlich gemacht, macht euch Gedanken, dass ihr diese Jahre zusammenkriegt. Also das heißt, ihr müsst euch so ein bisschen Gedanken machen, erstmal, wie viel Geld bekomme ich pro Monat? Für was gebe ich mein Geld aus? Was will ich vielleicht sparen? Und gibt es vielleicht für mich auch die Möglichkeit, ein bisschen Geld zu sparen und irgendwie beiseite zu legen? Ihr solltet immer auch einen Notgroschen haben. Also so haben wir das früher genannt. Ich glaube, das sagt man nicht mehr. Aber also es ist irgendwie so ein kleines Polster zu haben, falls mal irgend so ein furchtbarer Fall eintritt. Und ich glaube, also das kann ich jetzt einfach sagen, in meinem Studium ist mal die Waschmaschine kaputt gegangen. Eine Waschmaschine, das war das ganze Geld, was ich für, ne? Und dann habe ich mal ein Auto geschenkt gekriegt von meinem Papa. Aber dann, ne? Dann ist das kaputt gegangen. Und die Reparatur, ne? Wo kriegst du das denn hin, wenn das Geld gerade so im Monat reicht, ja? Oder was ich immer so schrecklich finde, funktioniert plötzlich dein Handy nicht mehr, weil die neuesten Updates und Software und tralala nicht mehr auf deinem Handy funktionieren. Da brauchst du wieder ein neues. Ja, oder schmeißt das aus Versehen hin, weil du zu viel getanzt hast, keine Ahnung. Und so Handys, oder Laptop geht kaputt, dein Fernseher, glaube ich, ist nicht mehr das Thema. Das war bei uns immer das Thema. Fernseher geht kaputt, aber mittlerweile haben ja die meisten gar keinen Fernseher mehr. Das heißt, nein, dann musst du irgendwie wieder Schulden aufbauen, weil das also es ist so, ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, was wir auch in der Folge 38 haben. Man sollte sich auch in jungen Jahren mal mit dem Thema Geld und Geld auf die Seite legen und was für schwierigere Zeiten haben, sollte man sich Gedanken machen.
Genau. Du wirst lachen, den Begriff No-Groschen gibt es tatsächlich noch. Ich habe so ein paar
Echt?
Videos geguckt zum Budgetplanen und Geldaufbau und so weiter. Und es wird tatsächlich Notgroschen genannt, ganz offiziell. Und
Okay.
wenn man mal Geld verdient, heißt es, sollte man so 1 bis 3 Gehälter oder Löhne vom Wert her ansammeln. Dann ist es sozusagen ein stabiler Notgroschen für genau das, was du gesagt hast, wie Auto kaputt, Laptop kaputt. Genau. Und
Echt? Also, weißt du, also meine Oma hat das schon
ja,
gesagt. Also, ne? Also, das ist wirklich, also meine Oma war immer so, Notgroschen, du musst immer was sammeln. Und ich bin auch wirklich mit dem Bewusstsein, Leute, ich komme ja auch noch der Zeit der D-Mark. Also für mich war schon als Schülerin, war wirklich immer das Ziel, ich will auf meinem Sparbuch 1000 Mark haben. Und dann erst habe ich mich sicher gefühlt. Das war
Voll,
witzig.
total scanne ich. Ja, also bei mir ist auch wirklich mein Sparplan und es gibt eine Kategorie, die heißt Notgroschen. Es ist wirklich genauso betitelt. Genau. Und was du noch gesagt hast, die nächste Kategorie ist investieren, ne? Also der nächste Schritt ist einfach, ihr müsst euch oder solltet euch mit dem Thema investieren auseinandersetzen. Perdita hat ja schon auf die Folge verwiesen. Es ist einfach so, umso früher anfangt, umso besser, weil der Faktor, der euch da in die Karten spielt beim Investieren, ist die Zeit. Es gibt nämlich diesen sogenannten Zinseszinseffekt. Das heißt, das, was ihr anlegt, produziert Zinsen, die dann wiederum neue Zinsen generieren und neue Einkünfte. Hört da gern mal in die Folge rein, dann könnt ihr das besser verstehen. Und es ist ganz einfach so, wenn ihr jeden Monat einfach nur einen kleinen Betrag investiert und das über einen ganz langen Zeitraum, könnt ihr damit langfristig mehr aufbauen, der einfach nur kurz vor der Rente anfängt, große Beträge einzuzahlen, weil es wirklich der Zeitfaktor ist, der da einen Unterschied macht. Und eine Möglichkeit, die immer wieder auftaucht, das zu machen, sind die ETFs. Das sind breit gestreute Aktienfonds. Und die sind sozusagen ein bisschen sicherer, weil man da nicht Aktien bei einzelnen Unternehmen kauft, sondern das Geld wird auf ganz, ganz viele verschiedene Unternehmen und Firmen verteilt. Trotzdem muss man natürlich sich informieren, weil investieren bedeutet immer ein Risiko. Das heißt, der Kurs von den Aktien kann steigen, aber eben auch fallen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wie ja auch Perdita das Beispiel von ihrer Freundin gezeigt hat, dass ihr euch da ordentlich informiert und euch gut Gedanken drüber macht, bevor ihr den Schritt dann macht. Aber eben umso früher, umso besser.
Ja, und wie gesagt, nochmal Folge 38 war das, also boah. Bin schon, also da muss ich auch sagen, das war die für mich eine der schwierigsten Folgen, weil kenne ich mich halt überhaupt nicht aus und mit Aktien wollte ich mich noch nie beschäftigen. Also muss ich wirklich sagen, aber ich bin halt so Sparen, klassisch Sparen, ich bin der Postsparbuch-Typ. Also, na, ist so, aber ist ja egal. Also bin da, was Geld angeht, nicht so risikofreudig. Aber ich glaube, einfach sich Gedanken machen, ist einfach wichtig. Und letztendlich, wenn ihr mal ein bisschen näher mal in aktuelle Tagespolitik reinhört, dann ist das auch etwas, was gerade heiß diskutiert wird, weil das steht jetzt an, weil das System, so wie es ist, wird uns um die Ohren fliegen. Also das heißt, es muss sich was verändern. Und jetzt wurde aktuell eine Rentenkommission gegründet, die hat auch Mitte Juli einen Bericht mit Vorschlägen zur Reform der gesetzlichen Renten, des Rentensystems veröffentlicht. Und ich will euch einfach jetzt mal so ein paar Vorschläge nochmal, die jetzt aktuell diskutiert werden. Und vielleicht verfolgt ihr das mal, was dann am Ende vielleicht dann wirklich auch an Entscheidungen rauskommt, weil es wird euch alle betreffen. Das erste ist, dass die Altersgrenze für den Renteneintritt nach 2031 moderat, das ist natürlich ein sehr flexibles Wort, an die Lebenserwartung angepasst wird. Also das heißt, leben Menschen im Durchschnitt länger, muss man auch länger arbeiten und kann erst später in die Rente gehen. Dann diskutieren die, also das, was ja wir gehört haben, was in einigen Ländern schon praktiziert wird, kapitalmarktgedeckte Zusatzrente. Also das ist, dass man zusätzlich einen Beitrag von 2% seines Einkommens, also je gezahlt von der Hälfte vom Arbeitgeber und die andere Hälfte vom Arbeitnehmer, und diese Beträge soll man am Kapitalmarkt anlegen. Und grundsätzlich wird jetzt auch diskutiert, es sollen einfach mehr Leute in die Rente einzahlen, also das heißt auch Selbstständige, Abgeordnete und Beamten sollen auch in das Rentensystem einzahlen. Was wird noch diskutiert? Du hast dich ja jetzt auch informiert.
Zum einen soll es nicht mehr die Möglichkeit geben, mit 63 Jahren in die Rente zu gehen, selbst wenn man in dem Alter diese 45 Beitragsjahre schon erreicht hat. Also es wird keine abschlagsfreien Ruhestand mehr geben. Also im Prinzip, die Altersgrenzen werden wieder nach oben geschoben und es wird ein bisschen schwieriger gemacht, ist so die Endlinie davon. Genau. Als nächstes hatten wir noch die Minijobber, die sollen eben regulär einzahlen und Ausnahmen sind nur für Schülerinnen und Schüler. Und Altersteilzeit ist auch noch so ein Begriff. Da, glaube ich, darf man ja so ein Stück weit zurücktreten von der Zeit her. Na, das wird irgendwie angeglichen. Und da darf man aktuell mit 55 in Altersteilzeit gehen. Das soll aber auch angehoben werden, und zwar auf 58 Jahre.
Ja, also an der Stelle auch mal ein Dankeschön an die Clara, die diesmal die Recherche gemacht hat. Also das ist schon ein riesenkomplexes System und wir haben es euch jetzt versucht, einfach zu erklären. Ich hoffe aber, dass ihr so das Wichtigste mit rausgenommen habt und das, was ich euch jetzt ins Hirn tackern will. Leute, Rente geht euch an und nicht nur ältere Leute. Und das, was heute beschlossen wird politisch, wird eure Zukunft im Alter bestimmen. Also deswegen ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und also ich bin auch der festen Überzeugung, die Rente wird weiterhin bestehen, aber sie reicht wahrscheinlich nicht, dass du da ein bequemes Leben von hast, dass das alleine ausreicht. Also dass dieses Thema Vorsorge einfach wichtig sein wird, ob du vorgesorgt hast oder nicht, ob du da Polster hast und nicht und ob du die berühmten Notgroschen hast oder nicht. Und damit der im Alter irgendwie einigermaßen super ist, muss man halt, je früher du anfängst und selbst mit kleinen Sachen, wird sich das langfristig bemerkbar machen.
Genau, wie wir schon gesagt haben, Zeit ist da wirklich ein ganz großer Vorteil. Wenn ihr jetzt schon anfangt, mit kleinen Beiträgen zu investieren, könnt ihr einfach auf Dauer mehr Vermögen aufbauen, als das kurzfristig zu machen. Und deswegen ist finanzielle Bildung ganz wichtig, dass eben Menschen über Investitionsmöglichkeiten oder Sparmöglichkeiten einfach lernen. Und das ist auch ein Anliegen heute von unserem Podcast hier. Und was wir auch sehen, die Zukunft der Rente ist nicht festgeschrieben. Wir haben ja an der Geschichte schon gesehen, es gab immer wieder Reformen, es hat sich immer wieder verändert. Und das wird wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein. Das heißt, auch hier heißt es dranbleiben, informiert bleiben, schauen, wie sich's weiterentwickelt und ja, flexibel sein und das nicht vernachlässigen.
Ja, und also das will ich euch auch nochmal zusätzlich ins Hirn tackern. Schaut euch diesen Zettel an, den es dann gibt. Schaut euch das an, was da für eine Zahl steht. Und überlegt euch einfach, ob es reicht. Und da steht ganz genau, wenn du so wie bisher weitermachst, dann wird am Ende das rauskommen. Die Zahl sollte man sich anschauen und sollte sich überlegen, wie sieht denn das dann aus, ne? Und was dann beruhigend ist, wenn du dann doch ein bisschen stabiler einzahlst, dann werden diese Nachrichten positiver. Also es ist immer noch nicht reizvoll, sag ich mal, aber ich habe jetzt so langsames Level erreicht, wo ich sage, okay, worst case ist abgesehen, ja, also das Minimum habe ich schon mal erreicht, ne? Also es ist aber Wahnsinn. Also das war für mich wirklich so ein Erweckungsmoment, weil vorher war mir das immer wichtig, ja, ideell zu arbeiten und dass das Sinn macht, was ich tue und so. Und dann dachte ich mir aber auch, hey, wenn du so wie ich 50, 60 Stunden die Woche manchmal arbeitest, ne, und dann am Ende bist du deutlich unter dem Sozialhilfesatz, das ist schon, also es hat mich ein bisschen aufgeweckt. Also und ich habe dann beruflich was verändert. Ich habe dann gemerkt, okay, ich muss doch einen Job haben, wo die Rente eingezahlt wird. Also kann ich, also es war so wirklich, es war so ein ganz krasser Moment, wo ich dann gemerkt habe, da muss ich was verändern. Genau. Und dann kommen wir auch jetzt zu unseren Challenges.
Challenge, 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 Challenge.
Also wenn ihr diesen Zettel nicht automatisch zugeschickt bekommt, dann könnt ihr einen Renten-Online-Rechner nutzen. Also das heißt, ihr könnt, wenn ihr da eingibt, also was ihr jetzt so verdient oder was ihr plant zu verdienen, also auch vielleicht, wenn ihr in Gehaltsverhandlungen geht und was weiß ich, wenn ihr euch so vorstellt, wie viel Geld wir verdienen, lasst euch mal ausrechnen, wie viel das dann in der Rente ausmachen würde.
Das stimmt, das ist ganz wichtig. Was aber auch wichtig ist, ist, dass ihr euch erst auch einmal hinsetzt und euch eure Situation anguckt. Deswegen würden wir euch das auch als Challenge mitgeben. Setzt euch einmal hin, schaut euch eure individuelle Situation an. Wo kommt euer Geld her? Was für Möglichkeiten habt ihr, um zu sparen oder zu investieren? Und da würde ich vielleicht noch ergänzen, lest vielleicht ein Buch dazu. Wir werden es euch unten in die Infobox packen. Mir hat es sehr geholfen. Das ist einmal die komplette Bandbreite von Sparbuch über Konto, über Investieren. Das könnt ihr euch gerne zur Seite legen. Das heißt, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Super einfach erklärt und mir hat das echt die Augen geöffnet.
Gibt's bestimmt auch als E-Book. Ja, also und ich weiß, in Deutschland ist das ganz komisch, aber man redet nicht so gerne über Geld. Aber meine dritte Challenge ist deswegen so ein bisschen hakliger. Und zwar redet mal in eurem Familien- oder Bekanntenkreis mit Leuten, die in Rente sind und fragt die mal ganz gezielt, also wie lange sie arbeiten mussten, wie viele Jahre sie gearbeitet haben, was da jetzt rauskommt. Und fragt sie aber auch, mit dem Wissen, was sie jetzt haben, hätten sie als junger Mensch irgendwas anders gemacht. Also ich glaube, dass mit Menschen einfach, die es jetzt selber betrifft, die jetzt selber in der Situation sind, zu reden und ihr habt ja jetzt zunehmend, sag ich mal, die Alt-68er, die in Rente gehen, die ja auch ein ganz anderes Bild hatten von der Welt und wie man so lebt, aber die kommen jetzt halt alle ins Rentenalter Und das, glaube ich, ist schon auch spannend, weil das ist schon nochmal eine ganz andere Generation als deren Eltern, wo es einfach ganz klar war, du schaffst, ne, Vollzeit, bis zur Rente und dann in der Zeit hast du dein Häuschen angespart und frag mich was. Ne? Also da kamen ja dann andere Lebenswerte hinzu. Also deswegen glaube ich, dass ihr da viele spannende Gespräche führen werdet. Es freut uns, dass wir eine wunderbare, tolle Interviewpartnerin wieder gefunden haben, nämlich Katharina Wimmer. Sie ist 19, Studentin, arbeitet ab und zu für ihre Lokalredaktion und ist Botschafterin bei der Stiftung Generationengerechtigkeit. Diese Stiftung will die Interessen zukünftiger Generationen vertreten. Unter anderem beschäftigt sich Katharina dort mit dem Thema Renten und Pensionen, wozu sie konkrete Forderungen an die Politik stellt. Darüber hinaus ist sie ehrenamtlich in der Jugendbildung aktiv und mittlerweile Vorsitzende der NGO Jugend Enquete Kommission. Ihr Ziel ist es, den Interessen der jungen Generation eine Stimme zu geben und junge Menschen zu motivieren, sich in der Politik zu engagieren, damit auch die Stimmen und die Interessen von jungen Menschen in politischen Prozessen berücksichtigt werden. Katharina, herzlich willkommen bei uns.
Ja, guten Tag. Danke für die Einladung.
Wir fangen mal mit einer Überraschungsfrage an. Stell dir vor, du wärst jetzt 70 und in Rente. Was wäre deine Lieblingsbeschäftigung?
Wenn ich träumen darf, dann bin ich mit 70 auf dem Bauernhof, auf dem ich große Teile meines Aufwachsens verbracht habe. Das bedeutet, ich würde so wie mit 14 auch irgendwie auf der Schafweide liegen und ein paar Schafe um mich rum und irgendein gutes Buch lesen.
Klingt süß.
Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr guten Plan, aber du hast noch ein bisschen hin, ne? Wir haben ja vorhin schon gehört, du bist gerade mal 19. Wir haben ja jetzt diese Podcast-Folge über die Rente genau deswegen aufgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollen jungen Menschen das bewusst machen, dass sie sich schon relativ früh auch mit dem Thema beschäftigen sollten, weil manche schieben das sehr gerne vor sich hin. Du beschäftigst dich, beziehungsweise du engagierst dich ja sogar aktiv in der Stiftung Generationengerechtigkeit mit den Themen Rente und Pensionen, obwohl es noch so weit für dich weg ist. Das heißt, wie bist du dazu gekommen? Also wieso machst du das und wie genau machst du das?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, für mich sind viele Finanzthemen völlig losgelöst von meinem Interessensgebiet. Deswegen, ich zähle auch zu den jungen Leuten, die sowas gerne aufschieben. Aber ich habe über mein politisches Ehrenamt ganz viele verschiedene politische Themen kennenlernen dürfen. Am Anfang bin ich da ein bisschen reingekommen, weil mich Klimawandel interessiert hat. Und dann bin ich irgendwann mit dem Thema Rente in Verbindung gekommen, weil wir in meinem Verein Jugendenquete-Kommission e.V., furchtbar langer Name, eine Jugendkommission zum Thema Rente zusammengestellt haben, weil das super viele Leute interessiert haben. Bei uns haben sich viele Leute gemeldet, die meinten, hey, ich bin Teil der jungen Generation und würde mal super gerne irgendwie was zum Thema Rente sehen. Und dann haben wir quasi verschiedene Veranstaltungen organisiert mit verschiedenen Referenten zu dem Thema, die dann mit einer Gruppe aus 20 jungen Leuten gemeinsam dieses Thema erarbeitet hat, Fachvorträge, Workshops etc. Und so kam ich so ein bisschen an dieses Thema ran, weil ich dazu selbst Veranstaltungen mit organisieren musste und habe mir irgendwann gedacht, nachdem ich viele Vorträge dazu gehört habe, mit verschiedenen Leuten gequatscht habe, unter anderem mit Martin Werding, der ja auch Teil der jetzigen Rentenkommission war, die 2026 dieses große Paket an Empfehlungen an den Bundestag weitergereicht hat, dachte ich mir, okay, irgendwie total viele Dinge daran nerven mich. Mir war das vorher so gar nicht bewusst. Und so kam ich dann auch zur Stiftung Generationengerechtigkeit, die sich seit, ich meine, mittlerweile 20 Jahren oder sogar länger mit diesem Thema beschäftigt. Und so bin ich da reingerutscht.
Naja, das ist ja auch ein sehr spannender Weg, so ein bisschen auf Umwegen sozusagen. Wir haben ja auch schon festgestellt, dass das Thema ja sehr komplex und umfangreich ist. Würdest du sagen, es gibt etwas Bestimmtes, was dich im Moment besonders im Themenbereich Rente und Pensionen beschäftigt oder berührt oder dich vielleicht sogar nachts nicht so gut schlafen lässt?
So unfassbar umfangreich ist das gar nicht. Es kommt auch an, von welcher Ebene man das betrachtet. Ich studiere Psychologie, ich habe mit Mathe außerhalb von Statistik zum Glück erstaunlich wenig zu tun. Wenn man diese ganzen Zuschüsse und so nicht selbst berechnen muss, ist das aus rein politischer Sicht ein gar nicht so unfassbar umfangreiches Thema. Ich glaube, man kann sich da schon auf ein paar große Themenkomplexe beschränken, wenn man es zum Beispiel aus Sicht der SAZG macht und sich auf ein bestimmtes Vorhaben fokussiert. Und wir fokussieren uns eben in dem Fall auf die Generationengerechtigkeit. Das heißt, wir prüfen ganz verschiedene politische Themen, so auch die Rente, und sagen, okay, was bräuchte es denn aktuell, um das für jetzige Generationen, aber vor allem auch für kommende Generationen gerecht zu machen? Und da, also auf das bezogen, beschäftige ich mich bei der Rente vor allem mit, ich würde sagen, zwei großen Punkten. Zum einen generell eine Gerechtigkeit zu schaffen zwischen Jung und Alt, also zwischen aktuellen Beitragszahlern, dann Leuten, die eben in Rente sind, aber auch in Bezug auf kommende Generationen, die irgendwann Beitragszahlen dann irgendwann auch Rentner sein werden. Und zum anderen, was eine ganz große Forderung von uns schon lange ist, die Abgeordneten und Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung mit einbeziehen.
Das greift tatsächlich auch schon ein bisschen in die nächste Frage ein, weil wir dich dann auch noch fragen wollten, woran du konkret arbeitest, also wie ihr zur Lösung beitragt und wie ihr daran arbeitet, die Situation zu verbessern. Magst du da vielleicht noch ein bisschen konkreter was erzählen oder vielleicht noch ein weiteres Projekt, wo ihr dran seid oder ein Themenkomplex?
Super gerne. Also wir heißen Stiftung. Wir sind im Grunde ein großer Think Tank. Das bedeutet, wir haben unterschiedliche Themen, an denen wir arbeiten. Rente ist ein sehr großes davon. Was wir gemacht haben, was wir auch neulich überarbeitet haben, ist ein langes, langes Positionspapier zum Thema Rente, in dem wir verschiedene Sachen erläutert, mit Quellen hinterlegt und gefordert haben, ähnlich wie das eigentlich die Rentenkommission jetzt auch wieder gemacht hat. Und lustigerweise überschneiden sich da viele Empfehlungen auch sehr stark. Also zum Beispiel die Beibehaltung des Nachhaltigkeitsfaktors war eine ganz große Forderung von uns. Auch die Wiedereinsetzung dessen, der ist ja aktuell, war der ja sehr lange jetzt ausgesetzt. Und auch die Kopplung generell der Altersgrenze für den Renteneintritt an die Lebenserwartung mit diesem 2:1 Modell, also ein Rentenjahr für 2 Beitragsjahre und darüber hinaus eben, wie gesagt, diese Abgeordnetenpension, die in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden soll. Auf Basis dieser Forderungen arbeiten wir uns quasi entlang. Wir haben zum einen im letzten Jahr oder vorletzten Jahr, das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, eine Klausurtagung in der Politischen Akademie in Tutzing organisiert zu dem Thema mit verschiedenen Referenten, unter anderem Martin Werding. Wir gehen auf verschiedene Politiker zu, die sich mit dem Thema beschäftigen, versuchen da natürlich Kontakte herzustellen. Wir haben aber auch noch ganz andere Sachen gemacht, die irgendwie ein bisschen weniger klassisch Anzugträger politisch sind. Wir haben zum Beispiel vor kürzerem erst vor dem Deutschen Bundestag eine kleine Theateraktion organisiert. Furchtbar peinlich, wenn man sich das Video anguckt, aber hat tatsächlich das rübergebracht, was wir tun wollten. Die ARD hat eine Doku zum Thema Rente gemacht. Wir haben quasi vor dem Bundestag eine etwas karikierte Version dessen vorgestellt, was wir gerade als Problem in der Altersversorgung sehen, eben in Bezug auf die Abgeordnetenpension. Das heißt, ein paar von uns haben sich als Adlige verkleidet und ein paar als die Bürger. Und dann hat da quasi ein überspitzter Dialog stattgefunden, was denn überhaupt gerecht ist an der Rente. Das heißt, wir haben dann ein Sortiment an verschiedenen Dingen, die wir irgendwie versuchen zu machen, von klassischen Gesprächen mit Politikern über formelles Positionspapier hin zu solchen Sachen eben auch, die vielleicht ein bisschen eingänglicher sind für Leute, die sich nicht tagtäglich mit dem Thema beschäftigen.
Dann wären wir schon auch bei unserer letzten Frage. Du beschäftigst dich ja jetzt schon wirklich seit längerem damit, Tagungen und Vorträge, Gespräche etc. geführt. Was würdest du sagen, ist so deine wichtigste Botschaft an die Leute da draußen, wenn es um Thema Rente geht? Weil, wie du selber gesagt hast, ist ja auch ein Thema, was man gern ein bisschen von sich wegschiebt. Was wäre so deine Botschaft an die Leute da draußen, die dir zuhören?
Also ich würde die Botschaft, glaube ich, zweiteilen. Zum einen gesondert an meine Generation und alles, was so ein bisschen alterstechnisch drumherum kursiert. Behandelt das Thema Rente, ich weiß, das ist ein bisschen trockener als andere Themen, behandelt das Thema Rente, wie wir andere Themen wie Klimawandel und so auch behandeln. Also in meiner Generation, und das finde ich sehr toll, aus einer demokratischen Perspektive heraus, es gibt super viele Demos. Ne? Ich bekomme es jetzt in Berlin mit. Das ist eigentlich ein sehr schönes Zeichen für eine lebhafte Demokratie. Zum Thema Rente gibt es das selten bis gar nicht. Das heißt, ich würde mich Dr. Raffelhüschen anschließen, der mal gesagt hat, er versteht, warum die Leute nicht auf die Straße gehen und randalieren. Gerade hier kann man in Anführungszeichen setzen. Aber er hat quasi gesagt, eigentlich ist das seltsam, dass bei einem so wichtigen Thema wie die Rente nicht ähnlich öffentlich Aufmerksamkeit erregt wird von jungen Leuten, wie das bei anderen Themen der Fall ist. Und dem würde ich mich anschließen. Also einmal ein Aufruf dazu an motivierte Demogänger, das doch auch für die Rente zu tun. Das kann sicherlich nicht schaden. Und zum anderen an sämtliche Altersgruppen und sämtliche Menschen da draußen. Ich glaube, es ist wichtig, gerade bei der Debatte nicht aus den Augen zu verlieren, dass da die Generationen nicht gegeneinander kämpfen sollten. Es ist aktuell schwierig. Aufgrund des demografischen Wandels ist es nun mal irgendwie unausweichlich zu sagen, jede Generation muss ein bisschen abtreten, um das für andere Generationen gerecht zu machen. Also sowohl müssen irgendwie Beitragszahlende aktuell einfach mehr einzahlen, als das vielleicht früher der Fall war. Und zum anderen muss eben zum Beispiel beim Renteneintrittsalter ein bisschen nach oben korrigiert werden. Aber ich glaube, darüber dürfen wir nicht vergessen, dass das kein Generationenkampf werden soll, sondern eben irgendwie eine gerechte Lösung für sämtliche Generationen und vor allem auch für kommende Generationen gefunden werden soll. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir darüber nicht irgendwie die Zusammenarbeit zwischen den Generationen vergessen.
Super, super Botschaft. Vielen, vielen Dank.
Und damit sind wir auch mit unserer Folge für heute schon wieder am Ende. Unsere Quellen findet ihr unten in den Shownotes. Wenn ihr noch Infos über uns oder den Podcast haben wollt, findet ihr noch mehr dazu auf unserer Homepage unter www.futter-fürs-hirn.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch riesig über Feedback von euch zum Podcast oder zu einzelnen Folgen, oder ihr erzählt uns auch, wie es bei euch mit den Challenges so gelaufen ist. Und das könnt ihr entweder per E-Mail an wakeup@gemeinsam-in-europa.de oder natürlich auch direkt in den DMs bei Instagram.
Ja, und ich möchte euch auch auf unsere nächste Folge hinweisen. Da fangen wir mal ganz von vorne an, nämlich um das Thema unerfüllter Kinderwunsch beziehungsweise keine Kinder haben wollen. Das sind ja so ein bisschen Tabuthemen. Und das nächste Mal sozusagen, jetzt haben wir über Rente geredet, jetzt reden wir über Geburt beziehungsweise Nicht-Geburt. Wie ist denn das? Weil ich glaube, das ist so ein Thema, was sehr verschwiegen wird oder was sehr kontrovers diskutiert wird und wo es, glaube ich, für die betroffenen Frauen oder auch Paare echt ein schweres Thema ist. Also deswegen, das wird das nächste Thema sein.
Da freuen wir uns auf jeden Fall auch schon drauf, mit euch drüber zu sprechen. Und jetzt bleibt nur noch zu sagen, tschüss.
Und bleibt wach.